SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Dagmar Freudenreich. Und wieder geht es um ganz viel Geld. 500 Milliarden Euro neue Schulden. Der Bundesrat hat dem geplanten Finanzpaket zugestimmt, mit 2/3 der Stimmen. Wie zuvor auch schon der Bundestag. Deutschland soll mit dem Geld in Straßen, Brücken und Schulen investieren, also in Infrastruktur und in den Klimaschutz und in die Landesverteidigung. Dafür ist jetzt die Schuldenbremse gelockert worden, die ja im Grundgesetz festgeschrieben war. Rheinland-Pfalz hat sich bei der Abstimmung enthalten, Baden-Württemberg hat dafür gestimmt. Zum Auftakt der Sitzung hat der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann aber betont, mit der Zustimmung verbinde sein Land einen großen Anspruch an die künftige Bundesregierung.
Geben Sie die nötige Staatsreform gemeinsam mit uns Ländern an und treiben Sie auch die weiteren notwendigen Strukturreformen zügig und beherzt voran. Dann und nur dann können die heutigen Beschlüsse zum Fundament der politischen, wirtschaftlichen und technologischen Selbstbehauptung des vereinten Europas werden.
Die Bundesratsvorsitzende und saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger hat die geplanten Ausgaben erneut verteidigt.
In der Sache ermöglichen diese Grundgesetzänderungen die richtigen Weichenstellungen im Sinne eines Aufholprogramms für die Infrastruktur, im Sinne eines Fitnessprogramms, wenn man so will, für die Sicherheit und im Sinne eines neuen Aufbruchs für Transformation und Klimaschutz in Deutschland.
Der Haushaltsausschuss des Bundestags soll heute über weitere Militärhilfen für die Ukraine entscheiden. Es geht um zusätzlich 3 Milliarden Euro für dieses Jahr und bis zu 8,3 Milliarden Euro für 2026 bis 2029. Aus Berlin, Lissy Kaufmann.
So kann die Ukraine Zahlungen für langfristige Rüstungsaufträge absichern. Die Ampelregierung hatte lange darüber gestritten, wie die Ukraine-Hilfe finanziert werden soll. Das Finanzministerium hatte das Geld deshalb zunächst nicht freigegeben, obwohl der Bundestag dazu aufgefordert hatte. Jetzt aber hat das Ministerium dem Haushaltsausschuss einen Antrag vorgelegt. Dass der Ausschuss zustimmt, gilt als sicher. Hintergrund ist das Finanzpaket von Union und SPD, das den Weg dafür freigemacht hat.
Auch die EU hat der Ukraine weitere Militärhilfe zugesichert. Zum Abschluss des Gipfeltreffens in Brüssel nannten die Vertreter aber keine konkreten Zahlen. Aus Brüssel Jakob Mayer.
Bundeskanzler Olaf Scholz betonte, dass Deutschland mit 7 Milliarden Euro im laufenden Jahr mit großem Abstand am meisten leiste in Europa. Ungarn trägt den Ukraine-Text nicht mit. Einige Gipfelteilnehmer betonten, die EU sei auch ohne Budapest handlungsfähig. In der Abschlusserklärung ruft der Gipfel dazu auf, schnell mehr zu tun, um Europas Verteidigungsbereitschaft innerhalb der nächsten 5 Jahre entscheidend zu erhöhen. Wie die Mitgliedstaaten die geplante Aufrüstung finanzieren, ist unklar. Die EU-Kommission will dafür günstige Darlehen bereitstellen und die Schuldenregeln lockern.
Kinder und Jugendliche in Deutschland wären vielleicht noch fitter in Deutsch, Physik oder Mathe, wenn sie sich im Unterricht nicht von ihren Handys ablenken ließen. Bundesweit einheitliche Regeln, etwa ein komplettes Handyverbot an Schulen, wird es aber vorerst nicht geben. Die Bildungsministerinnen und Bildungsminister haben das Thema bei ihrer Konferenz in Berlin zwar beraten, aber noch nichts beschlossen. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Hubig hat dem SWR gesagt, es soll offiziell erst bei der nächsten Konferenz auf die Tagesordnung kommen. In Rheinland-Pfalz bleibt es den einzelnen Schulen überlassen, ob sie Handys verbieten oder zulassen.
Das wird über die Hausordnung, über die Nutzungsordnung der Schulen geregelt. Und die Erfahrungen zeigen uns, dass die Schulen das schon sehr verantwortungsbewusst machen. Es ist immer eine Abwägung einerseits eben zwischen einem verantwortungsvollen Umgang mit Medien auf der einen Seite. Andererseits wollen wir aber auch nicht, dass Kinder und Jugendliche abgelenkt sind während des Unterrichts oder dass sie die Pausen damit verbringen, sich gegenseitig SMS oder WhatsApp-Nachrichten zu schicken.
Ähnlich ist es derzeit auch in Baden-Württemberg geregelt. Hier plädiert Bildungsministerin Schopper aber für eine neue, einheitliche Regelung.
Ich glaube, wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler vor Ort mit in den ganzen Prozess einbezogen sind. Weil da natürlich an dem Ort Schule, wo sie sind, mit den Lehrkräften, die dann ja auch dafür schauen müssen, um das durchzusetzen, so eine Regelung, ist natürlich immer einfacher, wenn man selber mit dabei war an dem Gestaltungsprozess. Das kennen wir aus demokratischen Prozessen sonst auch.
Ein Blick von oben hilft ja bekanntlich häufig, einen Überblick zu bekommen. Wer sich auf einen sehr hohen Berggipfel begibt, bekommt zumindest eine Ahnung davon, was der Klimawandel anrichtet. Gletscherforscher und Forscherinnen warnen heute zum UNO-Welttag des Gletschers vor den Folgen der weltweiten Gletscherschmelze. So auch die Österreicherin Andrea Fischer in SWR aktuell.
Ich messe am Jamtal ferner in der Silvretta und dort stellt sich die Situation so dar, dass dieser einer der 30 größten österreichischen Gletscher mittlerweile sehr klein geworden ist. Er ist in sehr viele verschiedene Einzelteile zerfallen und ein Großteil der Eisfläche wird in den nächsten 5 Jahren schon verschwunden sein.
Die Folgen, sagt sie, für die Artenvielfalt etwa sind noch gar nicht abzusehen.
Fokus Südwest.
Die ehemalige Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Dreyer, muss sich seit dem Vormittag vor dem Verfassungsgerichtshof in Koblenz verantworten. Die AfD hatte Klage gegen die SPD-Politikerin eingereicht, weil sie die Partei über die Internetseite und Social-Media-Kanäle der Landesregierung kritisiert hatte. Die AfD wirft Dreyer vor, damit gegen das Neutralitätsgebot verstoßen zu haben. Das zwingt Amtsträger dazu, sich Parteien gegenüber neutral zu verhalten. Das Urteil wird auch den amtierenden Ministerpräsidenten Schweizer betreffen. Ihm wirft nämlich die CDU vor, gegen das Neutralitätsgebot verstoßen zu haben. Ludwigshafen, das war lange Zeit quasi der Chemiekonzern BASF mit angeschlossenen Wohnvierteln und Stadtverwaltung. Ludwigshafen war die BASF. Inzwischen beschäftigt das Unternehmen aber auch im Stammwerk immer weniger Menschen. Das Sparprogramm macht sich auch hier bemerkbar, berichtet Hartmut Reitz.
Zum Jahreswechsel waren bei der BASF SE in Ludwigshafen noch rund 33.000 Menschen beschäftigt, über 800 weniger als ein Jahr zuvor. Im vergangenen Jahr hatte die BASF ein weiteres Sparprogramm am Standort begonnen und einzelne Teile des Chemiewerks geschlossen, weil sie nicht mehr wettbewerbsfähig waren. Der Standort steckt seit Jahren in den roten Zahlen. Rund 2 Milliarden Euro Kosten sollen jährlich eingespart werden. Die BASF veröffentlicht die Mitarbeiterzahlen neuerdings nur noch einmal im Jahr.
Im baden-württembergischen Ludwigsburg beschäftigt viele Menschen der Tod von 2 jungen Frauen bei einem Verkehrsunfall. Ihr Auto wurde von einem anderen gerammt und von der Fahrbahn geschleudert. Der Fahrer des anderen Wagens hatte sich offenbar gerade ein illegales Rennen geliefert. Dorina Blau.
Bisher ist bekannt, dass die beiden jungen Frauen mit ihrem Wagen von einer Tankstelle auf eine mehrspurige Straße eingebogen waren. Ein Autofahrer, der laut Staatsanwaltschaft vermutlich zu schnell unterwegs gewesen war, erfasste das Auto. Die beiden Frauen starben noch am Unfallort. Dem Fahrer nahm die Polizei den Führerschein ab, er wurde vorläufig festgenommen. Der mutmaßlich zweite Fahrer ist bisher noch nicht gefunden worden. Nach dem Unfall war ein Gutachter vor Ort, die Ergebnisse liegen noch nicht vor.
In Neustadt-Gimmeldingen in Rheinland-Pfalz beginnt am Nachmittag das Mandelblütenfest. Dazu werden voraussichtlich wieder mehrere 10.000 Menschen aus der gesamten Pfalz und darüber hinaus kommen. Und, wie in der Pfalz üblich, sie werden da nicht nur blühende Bäume bestaunen, sondern auch viel Wein trinken. Die Festmeile ist dieses Jahr etwas größer, deshalb wird es auch noch mehr Weinausschankstellen geben. Das Mandelblütenfest findet an diesem und am kommenden Wochenende statt.
Und dann war da noch
der außerirdische E.T. Das Auktionshaus Sotheby's versteigert ein Original-E.T.-Ganzkörpermodell von 1982. Es ist 1,50 Meter groß und in der Lage, sich auf 150 verschiedene Arten zu bewegen. Zum Beispiel den langen Hals noch länger zu strecken, die Nase zu rümpfen und die Stirn in Falten zu legen. $1 Million könnte die Auktion bringen, glaubt man bei Sotheby's. Das ist viel und führt uns zu der Frage, warum eigentlich mögen wir E.T. noch immer? Liegt das vielleicht daran, dass uns der Gedanke tröstet, dass auch ein sehr, sehr fremdes Wesen irgendwie vertraut sein kann? Dass auch ein Außerirdischer zum Beispiel Heimweh kennt?
E.T.
Die Schöpfer von E.T. haben beim Bau des schrumpeligen Außerirdischen tatsächlich auf sehr viel Vertrautes zurückgegriffen. Wussten Sie das? Für E.T.s Kopf stand die plattnasige Katze des Maskenbildners Pate. Der lange Hals, der war inspiriert von einem italienischen Frauengemälde. Und die Augen? Sie sollten weise wirken, aber auch irgendwie traurig und frivol. Vorlage waren Fotos unter anderem von Albert Einstein und Ernest Hemingway. Bedeutet ja wohl, wir wollen auch im Fremden das Vertraute erkennen. Leider sind dabei auch Missverständnisse vorprogrammiert. So hat E.T. nie den viel zitierten Satz gesagt, E.T. phone home, sondern wir hören noch mal ganz genau hin.
E.T. home phone.
E.T. home phone. Das aber nur am Rande.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.